Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema für die heutige Episode sind nachhaltige Geldanlagen, was es da für Optionen gibt von Banken über Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und alternativen Möglichkeiten. Da gibt es heute einen breiten Überblick und zum Gespräch mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
So, nachdem wir jetzt geschlagene 10 Minuten gebraucht haben, um ein schönes Intro zu machen, ist alles wie beim Alten geblieben, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Genau, wir haben gesagt, wir wollen heute einen kleinen Überblick geben. Vielleicht fangen wir mit ganz sachte an, mit dem Thema Girokonto, Festgeld, Tagesgeld. Fallen dir da ein paar grüne Alternativen ein zu den normalen Banken und warum sollte man vielleicht überhaupt über Alternativen zur Standardbank wie Deutsche Bank, Sparkasse oder Commerzbank nachdenken?
Ja, grundsätzlich, wenn mir Nachhaltigkeit wichtig ist, dann versuche ich das natürlich auch in verschiedenen Lebensbereichen umzusetzen. Und da kann es dann schon sein, dass ich dann auch will, dass mein Geld dorthin gelangt, wo es meiner Ansicht nach vielleicht auch nachhaltig verwendet wird. Und Banken wirtschaften ja auch mit dem Geld. Das heißt, wenn ich dort ein Girokonto eröffne oder ein Tagesgeldkonto, dann lässt die Bank das Geld ja nicht einfach dort liegen, sondern die nimmt das ja dann und investiert das. Und das macht jede Bank anders. Und gerade nachhaltige Banken, sowas wie zum Beispiel die Umweltbank, die gucken dann eben, dass das Geld auch an nachhaltige Projekte oder nachhaltige Unternehmen geht. Und insofern habe ich dann schon da einen Hebel, wenn ich mir dann eben eine Bank aussuche, die auch als nachhaltig gilt, dass ich dann mein Girokonto vielleicht dort eröffnen könnte.
Ja, wobei du da schon einen schönen Punkt angesprochen hast, was aus meiner Ansicht heraus nachhaltig ist. Wir haben ja so ein paar Probleme beim Thema Nachhaltigkeit und das erste ist, dass jeder so einen leicht anderen Blickwinkel darauf hat, was nachhaltig ist und was nicht. Das macht es generell so schwierig, pauschale Empfehlungen zu geben, das ist geeignet für Person A, B oder C, weil eben die Ansichten auf das Thema nachhaltig so unterschiedlich sind. Beispiel Atomkraft, manche finden es gut, manche nicht. So. Für den einen ist ein grünes Investment, für den anderen nicht. Da gibt es ja schon auf EU-Ebene Streit zwischen den einzelnen Ländern, was wie einsortiert wird. In Deutschland gibt es auch gerade wieder die Diskussion um Atomkraft. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, wo ich mich auch schon öfters drüber unterhalten habe, logischerweise im Beratungsalltag, sind das Thema Rüstung, Verteidigung, Waffen und so weiter. Alles, was damit zusammenhängt. Auch da gibt es nochmal eine viel, viel intensivere Diskussion über das Thema Nachhaltigkeit. Spätestens seit Start des Ukraine-Kriegs gab es da zumindest mal in Fachkreisen eine Diskussion, inwieweit man das Thema Rüstung vielleicht anders bewerten sollte als in der Vergangenheit. Das haben wir auch schon mit Kollegen im Büro drüber gesprochen und da ist auch jeder Mandant anderer Ansicht. Also, da darf sich dann jeder eine eigene Meinung bilden und dann danach handeln. Das Problem ist dann, dass man eben dann erstmal durchsteigen muss, welchen Fokus die einzelnen Anbieter legen und ob das dann zu mir selber passt. So, und genauso ist auch bei den verschiedenen nachhaltigen Banken oder die versuchen, nachhaltige Ansätze zu fahren, dass sie natürlich alle vielleicht teilweise leicht andere Schwerpunkte setzen. So, und am Ende ist keiner frei von Schuld, sonst werfe derjenige den ersten Stein.
Genau, also perfekt nachhaltig wird es wahrscheinlich auch nicht. Wirklich Schritt 1 für sich selber definieren, was Nachhaltigkeit bedeutet. Schritt 2 genau gucken, was die Institutionen unter Nachhaltigkeit verstehen. Und dann muss ich am Ende auch Kompromisse machen.
Ja, und bei Banken anzufangen ist halt ziemlich smart, weil die eben dann, wenn ich dort Geld hinlege, das Geld dann halt nutzen, um damit zu arbeiten, wenn sie den Einlagen brauchen. So, können auch per Knopfdruck vielleicht ein bisschen Geld erzeugen. So. Aber eine Aufgabe der Banken ist Fristentransformation und ein bisschen Einlagen brauchen die, um zu arbeiten. Und dann verdienen die ja zum Beispiel auch beim Girokonto vielleicht mit Transaktionen Geld etc. pp. Und dann kann ich halt überlegen, will ich, dass eine Bank mit meinem Geld Geld verdient, die Projekte unterstützt, die ich gut finde oder halt die Projekte unterstützt, die ich nicht gut finde. Und da ist die Antwort vielleicht für den einen oder anderen relativ klar. Typische nachhaltige Banken wären zum Beispiel die Ethikbank, die Umweltbank, die Triodos Bank. Bei der Triodos Bank habe ich zum Beispiel mein Geschäftskonto. Ich persönlich habe jetzt mein Girokonto dann bei der Comdirect, was jetzt nicht heißen soll, dass alle zur Comdirect laufen müssen. Also ist wie immer keine Anlageberatung. Aber da bin ich zum Beispiel mit dem Geschäftskonto bei einer nachhaltigen Bank und mit dem normalen Konto, das im Alltag funktionieren muss, auch im Ausland mit Kreditkarte etc. pp. Bei einer normalen Bank. Genau. So. Heißt aber auch, dass ich beim Geschäftskonto vielleicht den einen oder anderen Euro mehr zahle, als ich das vielleicht bei einem anderen Anbieter machen würde. Also ich habe ein Kontoentgelt, ich zahle für jede Transaktion Geld und am Ende kostet mich das schon den einen oder anderen Euro im Monat, dort bei der Triodos Bank mein Geschäftskonto zu haben. Und man muss auch ganz genau überlegen, ob das für einen überhaupt Sinn macht, bei einer nachhaltigen Bank zum Beispiel jetzt wie bei mir ein Geschäftskonto zu eröffnen. Weil es kann ja auch sein, dass ich meinen Kredit oder sowas über meine Hausbank beantragen möchte, weil ich Finanzierungsbedarf habe in der Unternehmung. Und da kann es dann sein, dass ich jetzt zum Beispiel bei der Triodos Bank, dass es mir schwerfallen würde, an irgendwelche Kreditlinien zu kommen. Wenn ich nämlich in der Ausschlussbranche zum Beispiel unterwegs bin, wie in der Finanzbranche. So, also das wäre jetzt für mich, wenn ich größeren Kapitalbedarf hätte, tatsächlich ein Problem, gegebenenfalls. Und da sollte sich dann jeder überlegen, der dann adäquate Überlegungen hat, Kapital aufzunehmen, ob dann eine Geschäftsbeziehung zu einer nachhaltigen Bank dann überhaupt sinnvoll ist, weil ich dann vielleicht keine Kredite kriege. So, weil ich ja meine Branche eben nicht berücksichtigt wird von einer nachhaltigen Bank. Da kann ich auch innerhalb der Ausschlussbranche nachhaltiger unterwegs sein, als der Rest der Branche kriege ich trotzdem keinen Kredit. So, also haben wir einmal das Thema Banken, wie gesagt, Tomorrow Bank wäre ein Beispiel, Umweltbank, Ethikbank, Triodos Bank und so weiter und so fort. Das ist jetzt keine abschließende Aufzählung, gibt es auch genug Vergleiche im Internet, die da schon irgendwelche Kostenvergleiche gemacht haben etc. Ich würde aber tatsächlich, das ist meine Empfehlung, wenn es um nachhaltige Banken geht, vor allem erstmal gucken, welchen Schwerpunkt die setzen, wenn ich schon aufs Thema Nachhaltigkeit setzen möchte. Und dann muss natürlich auch das Banking passen. Also das muss ich schon sagen, bei der Triodos Bank war am Anfang unterirdisch. Jede Woche konnte ich da teilweise mal für ein paar Stunden einmal die Woche nicht ins Banking rein. Und das ist natürlich, gerade wenn es ein Geschäftskonto ist, manchmal schwierig und ja, nicht nachvollziehbar. Allerdings ist das jetzt mittlerweile stabiler geworden. Also hat es jetzt lange nicht mehr, dass ich mich nicht einloggen konnte. So, dann kommen wir von Konten zu ja, unserem Brot- und Buttergeschäft in der Beratung, das ist das Thema Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds. Vielleicht im ersten Schritt, Birgit, worauf sollte ich da achten? Habe ich überhaupt, also bei Banken, klar, da habe ich einen Effekt. Wenn ich es der Bank gebe, die das Geld an nachhaltige Projekte dann weiterverleiht vielleicht, dann habe ich dazu beigetragen, dass wirklich Unternehmen oder soziale Projekte, sozialer Wohnungsbau, Kindergärten oder so eine Finanzierung bekommen haben. Aber wie ist es denn bei Aktien, Anleihen? Habe ich da irgendwie direkte Effekte, wenn ich nachhaltige Anlagen stärker berücksichtige?
Das kommt drauf an. Also ich denke, wenn man jetzt in nachhaltige Anleihen zum Beispiel investiert, Stichwort Green Bonds, dass man da noch eher einen direkten Effekt hat, weil ja dann eben Kredite an nachhaltige Unternehmen vergeben werden. Aber ansonsten allgemein in dem Bereich muss man halt wirklich schauen, wie der Effekt da ist. Man wird jetzt mit einem nachhaltigen ETF nicht die Welt retten können. Das haben wir schon festgestellt, das haben auch viele Studien festgestellt. Dann muss man auch klar sagen, muss man wirklich schauen, wie wird die Nachhaltigkeit in den Produkten überhaupt umgesetzt. Und dann genau passt es wieder zu meinen eigenen Präferenzen. Gibt es überhaupt Produkte, die meine eigenen Nachhaltigkeitsbedürfnisse umsetzen? Und genau, da sieht es dann wieder nicht so gut aus.
Ja, man muss halt bei Aktien auch immer berücksichtigen, dass zum einen, man sollte verstehen, dass wenn man am Zweitmarkt Aktien kauft, dass man dann erstmal auf die Finanzierung des Unternehmens keinen direkten Effekt hat. Also du kaufst ja meistens keine Aktie bei der Erstemission, wenn das Unternehmen da direkt Geld einnimmt, um vielleicht schneller zu wachsen oder sonst irgendwas, sondern man kauft ja meistens, also der Standardablauf ist ja, dass wenn du jetzt eine Aktie von Unternehmen A verkaufen willst, dass ich dir die dann abkaufen könnte. Für die Finanzierung von Unternehmen A macht das jetzt keinen Unterschied, ob du die Aktie hältst oder ich. So, also das hat jetzt erstmal keine direkten Auswirkungen auf die Finanzierungskosten oder Fähigkeit des Unternehmens, ob ich jetzt eine Aktie von einem grünen oder einem nicht grünen Unternehmen kaufe. Man will dann eher gerade im Aktienmarkt Sekundäreffekte erzielen, dass man eben sagt, wenn ganz viele Menschen grüne Unternehmen oder Aktien von grünen Unternehmen verstärkt nachfragen, dass dann eben der Preis dieser Aktien nach oben geht, viel Nachfrage, wenig Angebot, Preis steigt, so zumindest die Theorie. Und dann kann es zum Beispiel das Unternehmen, wenn es das nächste Mal Aktien ausgibt, tatsächlich dann in einer Neuemission, dass es dann Kapital zu besseren Konditionen einnimmt und schneller wachsen kann. Prinzip Tesla, die konnten ja nur so schnell wachsen, so viel investieren, weil der Börsenwert so schnell gestiegen ist und sich eben immer wieder Geld am Kapitalmarkt dann auch beschaffen konnten. Jetzt sollten wir uns da aber nicht zu viel reininterpretieren. Tesla ist so schnell groß geworden und so schnell gestiegener Börsenbewertung, weil die Menschen davon ausgegangen sind oder die Investoren, dass Tesla mal viel Geld verdienen wird. So, und nicht, weil es besonders grün ist. Du hast dich auch mit ein paar Studien da schon beschäftigt und da haben wir auch schon feststellen dürfen, dass die Effekte von dem Fokus auf grünere Unternehmungen beim Aktienkauf eher überschaubar sind.
Genau, also in der Theorie soll es ja zum Beispiel auch so sein, wenn eben diese Nachfrage nach den Aktien steigt und damit der Kurs steigt, dass dann auch die Finanzierung günstiger wird für die Unternehmen, also die Refinanzierung. Und das haben Studien auch schon gezeigt, dass das nur geringfügig der Fall ist, wenn überhaupt ein Effekt. Oder auch die Frage, dass Unternehmen nachhaltiger werden, damit eben auch der Kurs steigt und die Finanzierung günstiger wird. Da ist es dann eben auch so, dass das ist natürlich schon attraktiv für Unternehmen, auch in diesen Ratings zu steigen. Aber am Ende muss man dann auch gucken, okay, was mussten jetzt eigentlich tatsächlich Unternehmen, um in den Rating zu steigen? Und manchmal sind das einfach nur solche homöopathischen Dosen, die dann vorgenommen wurden, die dann aber im Rating starke Effekte gebracht haben.
Ja, oder es werden einfach irgendwelche Bäume gekauft, so um irgendwelche CO2-Emissionen auszugleichen. Und dann habe ich plötzlich ein grünes Benzinauto, überspitzt gesagt.
Genau, also was auch dieses Prädikat Klimaneutralität angeht, das funktioniert meistens eben auf diese Art und Weise, dass die Unternehmen selbst nicht unbedingt klimaneutraler werden, sondern dass sie als Ausgleich in Projekte investieren, die dann zum Beispiel Bäume pflanzen.
Was nicht schlecht sein muss, wenn es die Projekte wirklich gibt und in dem Umfang das Ganze umsetzen, wie es dann auch vorgegeben wird, was jetzt auch nicht immer der Fall ist.
Genau. Und dann, wenn man natürlich auch am Aktienmarkt unterwegs ist, dann begegnen uns vor allem so Begriffe wie ESG oder SRI, also ESG für Environmental Social Governance, SRI für Socially Responsible Investment, also sozial nachhaltige oder verantwortungsbewusstes Investment. Und da muss ich dann aber auch genauer hingucken, was diese Kürzel überhaupt bedeuten, wie die ja dann auch in dem Produkt umgesetzt werden. Bei ESG, das funktioniert zum Beispiel häufig über Ausschlüsse, das haben wir bei ETFs und Fonds zum Beispiel. Da steht dann da, dass bestimmte Branchen komplett ausgeschlossen werden oder Unternehmen, die an Kontroversen beteiligt sind, werden auch ausgeschlossen. Genau, SRI, also das Socially Responsible Investment, da kann ich zumindest davon ausgehen, dass die Filter noch mal ein bisschen strenger ausgelegt werden und dann fallen in der Regel noch ein paar mehr Unternehmen raus.
Ja, ansonsten kann man auch immer wieder sehen, dass es natürlich stark von den gesellschaftlichen Ansichten geprägt ist, was dann ausgeschlossen ist und was nicht. Manchmal ist nur Tabak genannt, manchmal Alkohol und Tabak. Dann ist Erwachsenenhaltung mal mitgenannt. Also alle Filme über 12 vor uns schon. Genau. Ja, und was mir auch immer auftaucht, ist das Thema Palmöl wird oft genannt. Hm. Also explizit wirklich Palmöl. Und da habe ich mich aber auch schon mit einer Biologin ausgetauscht, die dann, wo Palmöl halt ist zwar Mist, dass diese Palmölplantagen viel Platz brauchen und Regenwald etc. verdrängen, aber wenn man jetzt auf andere Ölarten umsteigen würde, wäre der Flächenverbrauch noch größer. Also die Palmölpflanzen stehen da schon, weil es eben eine sehr effiziente Methode ist, dort an Öl zu kommen. Wenn man jetzt einfach die Produkte weiter nutzt, die das Öl brauchen und dann durch ein anderes Öl ersetzen würde, wird es nicht besser werden. Da wäre der nachhaltigere Ansatz wahrscheinlich zu vermeiden, dass die Produkte überhaupt verwendet werden, die dieses Öl brauchen. So. Also es ist manchmal schwierig abzugrenzen dann auch, was Sinn macht, was nicht. Und gerade für unbeteiligte Dritte, die jetzt im Thema nicht drin stecken, in einzelnen Bereichen dann zu entscheiden, ob jetzt Palmöl nachhaltiger ist als, ich überspitze jetzt mal Sonnenblumenöl oder sowas, auch wenn das zwei völlig verschiedene Sachen sind. Ja, es ist auch für mich als Finanzberater teilweise schwierig einzuschätzen. Ich muss ja schon ein halber Biologe sein, um dann zu sagen, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Und das zeigt so ein bisschen das Problem. Also es ist ein Wust an Fakten und Dingen, die man da überblicken muss, um wirklich eine gute Entscheidung zu treffen. Und da sollen eben genau solche Ratings dann auch mithelfen, weil dann müssen wir, wenn es diese Ratings nicht gäbe, noch hingehen und sich selber das Unternehmen angucken und dann überlegen, ist es jetzt nachhaltig, ist es nicht nachhaltig. Und da hatten wir ja schon mal einen Podcast zu gemacht. Diese Ratings an sich sind ja auch oft schwierig.
Ja.
Aber die messen ja teilweise, welchen Einfluss die Umwelt aufs Unternehmen hat und nicht, welchen Einfluss das Unternehmen auf die Umwelt hat. So, also die denken eigentlich teilweise genau andersrum oder in der Mehrzahl andersrum.
Genau, da geht es eher um das Risiko für die Unternehmen, inwieweit sich die Unternehmen an den Klimawandel anpassen können oder inwieweit sie zum Beispiel mit Naturkatastrophen klarkommen. Kann natürlich sein dann trotzdem, dass natürlich Unternehmen, die weniger CO2 produzieren, auf die kommen mittel- und langfristig weniger Kosten zu als bei anderen Unternehmen. Damit sinkt das Risiko und natürlich hat man dann auch CO2-arme Unternehmen drin. Also es kann indirekt schon einen positiven Effekt haben. Aber einfach dieser zweite Schritt zu gucken, was das Unternehmen für einen Einfluss auf die Umwelt hat, ob es da wirklich einen positiven Impact hat, das wäre eigentlich, gehört für mich zur Vollständigkeit mit dazu. Und das, da gibt es viele Ratings, die sowas einfach nicht mit betrachten.
Ja, und an der Stelle nochmal der Hinweis auf den Podcast, den wir explizit zum Thema gemacht haben, auf jeden Fall reinhören. Das macht Sinn, bevor man sich für so eine nachhaltige Geldanlage entscheidet. So. Und ja, da halt das Verständnis, dass diese Indikatoren, diese Ratings vor allem für Investoren gemacht wurden, um denen einen Risikoindikator zu liefern.
Ja.
Wie stark ein Unternehmen vom Klimawandel beeinflusst wird, beispielsweise nicht umgekehrt. So, was uns zum Thema ETFs und Fonds bringt, gerade ETFs arbeiten ja häufig mit ESG-Kriterien oder SAI-Kriterien. Und da kann, ja, lade ich jeden dazu ein, sich mal so ein Informationsblatt von einem ETF anzuschauen zum Thema Nachhaltigkeit, wo wirklich immer, da gibt es zwei Ankreuzmöglichkeiten. Punkt eins ist, es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt und Punkt zwei ist, es werden nachhaltige Investitionen angestrebt und im Prinzip bei jedem ETF ist angekreuzt, es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. So. Wie sollte es auch bei so einem passiven Investment? Man ist halt auch so ein Stück weit abhängig vom Indexanbieter. Genau. Und da, aber gerade weil die Ratings halt so schwierig sind im Nachhaltigkeitsbereich und die ETFs von diesen Ratings leben am Ende des Tages, ist unsere Empfehlung da immer vor allem auf die Ausschlüsse zu achten. So, weil wenn da ganz klar steht, Rüstungs- oder Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auf Streumunition verzichten im Rüstungsbereich, die können drin sein. Also wenn es zum Beispiel nur umstrittene Waffen draußen sind, dann weiß ich, dass ich weniger Streumunition, weniger Geld an Streumunition verdiene als in einem ETF, wo das halt nicht explizit ausgeschlossen ist. Und dann gibt es noch strengere ETFs, die dann eben den Bereich Rüstung zum Beispiel komplett ausschließen. So, und wenn das ein Thema wäre, was für mich wichtig ist, dann nehme ich halt eher den ETF, wo dieser Ausschluss formuliert ist. Was nicht bedeutet, dass der komplett rüstungsfrei ist. So ist ja auch eine schwere Grenze. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Catering-Unternehmen habe, das die Bundeswehr beliefert, dann verdiene ich auch am Ende Geld am Militär. So, also ganz sauber lässt es sich nicht trennen. Und wenn ich einen Autohersteller habe und der lässt gepanzerte Autos vom Band rollen und macht damit halt nur 0,5% seines Jahresumsatzes, dann gilt er vielleicht auch als rüstungsfrei.
Ja.
So, also das ist immer ganz wichtig, dass gerade wenn man ETF hat, immer wissen sollte, dass das mehr als ein Kompromiss ist. So ein schwieriger Kompromiss, es ist besser als gar nichts zu machen, aber es ist weit weg von einer perfekten Lösung. Der Vorteil zu aktiven Fonds ist, dass es eben deutlich, deutlich günstiger ist. Also ein ETF hat halt vielleicht Kosten, so ein nachhaltiger ETF von 0,2% pro Jahr. Und wenn ich mir einen Fonds von der Triodos Bank hole, dann bin ich gleich mal mindestens 1% oder mehr teurer im Jahr. Ja. Teilweise geht es, wenn wir an die Öko-World-Fonds denken, bei über 2% laufenden Kosten pro Jahr los. Und dann ist halt die Frage, wie nachhaltig ist dieser nachhaltige Fonds gegenüber dem Anleger? Das finde ich dann halt immer schwierig. Also nachhaltig sollte in jede Richtung gedacht werden. Zum einen ist das Unternehmen nachhaltig und dann aber auch, ist mein Produkt für den Anleger nachhaltig? Und wenn ich da zu hohe Kosten drin habe, damit sich das Produkt wirklich für den Anleger rechnen kann, dann wird es eben schwierig. Ja. Und das erleben wir immer wieder, dass grüne Fonds eben von den Verwaltungskosten relativ hoch angesiedelt sind, weil sich eben mit dem Label grün einfach noch Geld verdienen lässt. Also da sind Menschen immer noch bereit. Das heißt immer noch, es ist am Ende auch gut, dass Menschen dazu bereit sind, mehr Geld auszugeben. Aber an der Stelle müsste es vielleicht nicht unbedingt sein. Aber klar bringt das Thema Nachhaltigkeitsscreening nochmal besondere Anforderungen mit an die Fondsgesellschaften. Die haben da ein Nachhaltigkeitsgremium, das dann darüber entscheiden muss, welches Unternehmen kommt rein, welches Unternehmen kommt nicht rein. Und das ist schon ein bisschen aufwendiger. Aber ob das dann Kostenquoten rechtfertigt, die da häufig aufgerufen werden, schwieriges Thema. Und das ist, versuchen wir immer beim Thema Nachhaltigkeit mit zu beachten, dass eben grundsätzliche Anlagekriterien aufrechterhalten werden, zum Beispiel niedrige Kosten, breite Streuung. Also Nachhaltigkeit darf dann nicht dazu führen, dass der Anleger Gefahr läuft, dass das Portfolio nicht mehr ausreichend diversifiziert ist. Und ja, an den Stellen wird es dann halt häufig schwierig. So, wobei man auch sagen muss, ob mein Portfolio jetzt 5000 einzelne Unternehmen beinhaltet oder 500, ist es nicht ganz so relevant, wie ob mein Portfolio 500 oder 10 Unternehmen groß ist. Also gibt einen Grenznutzen bei Streuung. Ob ich 50 Unternehmen oder 100 habe, ist noch ein Unterschied, aber ob ich 100 oder 500 habe, der Unterschied ist dann schon deutlich, deutlich kleiner. Irgendwann bin ich beim Durchschnitt. So, und gerade bei ETFs entsteht der Streuungsnachteil dann weniger an der weniger Anzahl von Unternehmen, die dann drin sind, wenn man logischerweise nicht nachhaltige Unternehmen ausschließt, sondern eher daran, dass dann ganze Branchen teilweise ausgeschlossen sind, gerade wenn ich die strengeren ETFs mir anschaue. So, also das sieht man jetzt in den letzten zwei Jahren, sind nachhaltige ETFs in der Regel schlechter gelaufen als die nicht nachhaltigen, einfach weil so Bereiche wie Rüstung etc. da natürlich dann nicht so stark repräsentiert sind in den nachhaltigen ETFs und jetzt gerade in einer Phase, wo halt viel Panzer gebaut werden und Raketen, so blöd es halt ist gerade, profitiere ich dann halt nicht davon. Genauso wenig, wie ich bei grünen ETFs im großen Stil davon profitiert hätte, dass mit Start-Ukraine-Krieg halt Ölpreise nach oben gegangen sind, Energiepreise nach oben gegangen sind. Und da haben halt fossile und also Unternehmen, die fossile Energieträger daran Geld verdienen, sind eben sehr, sehr gut gelaufen, ganz einfach. Und das war die Jahre davor aber genau andersrum. Also es gab Phasen, da waren grüne Produkte besser. Jetzt gibt es gerade eine Phase da oder gab eine Phase, gibt eine Phase, Schrägstrich, je nachdem, ob es jetzt beendet ist oder nicht. Das wissen wir ja noch nicht. Gibt es eine Phase, wo eben die nicht grünen Unternehmen besser gelaufen sind. Insgesamt kann man, was man feststellen kann, dass natürlich die Schwankungsbreite gestiegen ist, wenn so ein ETF nicht ganz so breit aufgestellt ist. So, aber ob das eine oder das andere mehr Ertrag bringen wird in Zukunft, da scheiden sich die Geister dran. Da gibt es auch noch keine saubere Studienlage dazu, einfach weil das Thema auch einfach zu neu ist. So, und es kann sich ja je nach politischer Stimmungslage dann auch ändern. Also wenn Donald Trump gewählt wird, dann ist das halt einfach nicht unbedingt fördernd für grüne Anlagen. So, also haben wir einmal Banken, dann haben wir das Thema Aktien, Anleihen, ETFs und Bonds. Wenn man wirklich perfekt grün investieren will im Aktienmarkt, dann sollte man Einzeltitel kaufen, wo man wirklich das Unternehmen kauft, wo man sagt, da stehe ich dahinter, muss man aber halt aufpassen, dass man nicht den Tod des Klumpenrisikos stirbt. Generell bin ich kein besonderer Freund von Einzelaktien. So, einfach weil man dann, da muss man ja zwangsläufig logischerweise Stockpicking betreiben und Market Timing am Ende des Tages wahrscheinlich auch. Dann wird man sich zwangsläufig überlegen, ist das Unternehmen jetzt teuer, günstig oder keine Ahnung was. Und davon raten wir eher ab. Und da wird es, finde ich, dann immer kritisch, wenn dann dieser Wunsch nach nachhaltiger Geldanlage dazu führt, dass grundlegende Erkenntnisse der effizienten Geldanlage dann eben über Bord geworfen werden. Wobei das immer noch viel, viel besser ist, als dann gar nicht zu investieren. Also wenn ich halt sehr, sehr strenge Regeln für mich selber aufgestellt habe, was das Investment angeht und das dann eben nur einen Schluss zulässt, nämlich, dass ich ganz penibel ausgewählte Einzelaktien und einzelne Anleihen, Green Bonds kaufe, dann ist es halt so. So, dann ist das immer noch viel, viel besser, als das Geld auf dem Tagesgeld verschimmeln zu lassen. So. Ja, und dann gibt es noch Alternativen zu normalen Bankkonten, Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds?
Genau, es gibt ja natürlich diese alternativen Investmentanlagen. Das heißt, ich kann dann auch in Projekte investieren, Windparks, Waldprojekte etc. Wir hatten uns zum Beispiel mal mit den ELTIFs, also europäischen Langzeitfonds, beschäftigt. Sind ja auch alternative Investmentfonds, die sich in europäische Projekte dort investiert sind. Genau, dann ist natürlich meistens so, wenn man im Bereich der alternativen Investments unterwegs ist, dass man dann auf Produkte trifft, die für den Privatanleger vielleicht nicht so ganz zu durchsteigen sind. Also die sind dann komplizierter, teilweise schwerer zu verstehen, sind in der Regel auch teurer. Und dann kann es eben auch sein, dass mein Geld dann weg ist, wenn ich jetzt irgendeinen geschlossenen Fonds oder so habe und ich muss dann vielleicht noch selber Geld nachschießen, weil gerade knapp ist. Dann natürlich, wenn ich in nachhaltige Projekte investiere, sowas wie Windparks, dass natürlich dieser Bereich auch subventioniert wird, dass die Strompreise subventioniert werden. Wenn solche staatlichen Regelungen irgendwann zurückgenommen werden sollten, ist das natürlich auch negativ für die Rendite dieses Projekts. Also bin ich dann eben auch abhängig davon, wie die staatlichen Entscheidungen in Zukunft sind.
Ja, also gerade bei solchen Direktanlagen, Nachrangdarlehen oder sowas, was man an grüne Projekte dort direkt vergeben kann, sollte man sehr, sehr vorsichtig sein und wirklich nur Geld reinstecken, wenn man dieses konkrete Projekt wirklich fördern will und wenn man total Verlust verschmerzen kann. So, also gerade im Bereich grüne Anlagen ist schon so viel Mist passiert mit irgendwelchen Großprojekten, wo Anleger dann wirklich viel, viel Geld reingesteckt haben und wo die Unternehmen dann insolvent gegangen sind und der Anleger dann am Ende des Tages kein Geld mehr sieht, weil das eben häufig über Nachrangdarlehen läuft, wo dann quasi Geld für zum Beispiel einen großen Windpark über Nachrangdarlehen eingesammelt wird und Nachrangdarlehen sagt es dann schon, dann werde ich eben im Fall des wirtschaftlichen Scheiterns nachrangig nach allen anderen Gläubigern bedient. Und das führt in der Regel dazu, dass Anleger dann wenig bis gar kein Geld mehr sehen. Also auch bei solchen, also wenn ich mich für solche Finanzierung entscheide, gilt es dann streuen, 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 streuen. Noch wichtiger als an der Börse fast, weil es ja auch sehr, sehr schwierig für den Otto-Normal-Anleger ist, dann solche Projekte auch wirtschaftlich zu durchsteigen und es nicht so einen transparenten Markt mit Preisfeststellungen gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Blue Chips an der Börse, beim DAX, MDAX, SDAX und so weiter und so fort, die täglich von tausenden Investoren oder Millionen Investoren durchleuchtet werden. Beim grauen Kapitalmarkt ist es dann schon deutlich intransparenter und schwieriger einschätzen zu können, ob ich da eine gute Anlage tätige. Und vor allem ist im Zweifel viel, viel schwieriger, wieder rauszukommen. Also ich muss ja dann auch jemanden finden, der dann irgendwie meine Anlage übernimmt. Und das ist natürlich, wenn es nicht geregelt über die Börse läuft, dann tausendmal schwieriger.
Genau, also meistens hat man auch mit längeren Kündigungsfristen zu tun, beziehungsweise muss dann das Projekt auch liquide genug sein, um mich auszahlen zu können. Und das weiß ich dann eben erst, wenn ich aussteigen möchte. Ja. Und dann, wenn es eben gerade nicht geht und ich dringend Geld benötige, dann muss ich ja den Weg wählen, dann irgendwo am Zweitmarkt oder irgendjemand anders das zu verkaufen und dann muss ich mit sehr hohen Abschlägen rechnen.
Ansonsten kann auch jeder Hausbesitzer drüber nachdenken, ob eine energetische Haussanierung oder eine Photovoltaikanlage Sinn macht. Da kann man direkt bei sich selber anfangen beim Thema Nachhaltigkeit. Also ja, das wäre so ein direkter, wo ich den Einfluss wirklich direkt greifen kann. Bei vielen externen Projekten weiß ich ja immer nicht genau, was mit dem Geld passiert. Gerade, und da wäre ich ganz vorsichtig bei so Projekten, die im Ausland stattfinden, die ich nie gesehen habe, wo ich nicht nachvollziehen kann, wer dahinter steht, da wäre ich fünfmal vorsichtig. Ich persönlich würde gar nicht investieren, wenn ich das Projekt nicht, also ja, so typisch wäre irgendeine Kakaoplantage in Afrika oder sonst irgendwo oder ein Wald, der in Osteuropa irgendwie bewirtschaftet wird, da würde ich persönlich die Finger von lassen. Da ist schon so viel Mist passiert von Projekten, die es dann gar nicht gibt, zu keine Ahnung.
Ja,
also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also ich habe da auch schon mit vermögenderen Kunden drüber gesprochen, die dann sich wirklich mal die Mühe gemacht haben und zu solchen Projekten hingeflogen sind. Und es war jedes Mal eine Enttäuschung vor Ort.
Okay.
Ja, die haben sich zum Glück vorher die Mühe gemacht, um sich das anzuschauen. Sonst wären sie da auf die Nase gefallen.
Ja.
So. Damit hätten wir alles.
Genau. Ansonsten, wer kein Haus hat, aber zumindest einen Balkon, kann sich auch ein Balkonkraftwerk zulegen. Ja.
Damit bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mit dabei wart.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.